Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Wir beschreiben nach der Explosion in Beirut das Verhältnis zwischen Libanon und Israel. Außerdem in eine Welt. Neue Auslöser, altes Problem. Israels Jugend protestiert gegen Netanyahu. Gleichberechtigte Partnerschaft. Wir hinterfragen Frankreichs Einfluss in den ehemaligen Kolonien 60 Jahre, nachdem viele Kolonien unabhängig wurden. Und schildern zum Schluss der Sendung die Situation im Nordosten Mosambiks. Mit den Rohstoffen kam auch dort der Terror. Als noch gar nicht klar war, was im Hafen von Beirut explodiert ist, hat die israelische Regierung sofort reflexhaft versichert, dass sie nichts mit der Detonation zu tun habe. Offiziell sind Israel und der Libanon noch immer im Kriegszustand. Die israelische Armee hat noch vor 2 Wochen ihre Truppen an der Grenze zum Libanon verstärkt. Denn im Süden des Landes hatte sich die Situation zwischen Israel und der Hisbollah erneut zugespitzt. Doch nun bietet Tel Aviv dem verfeindeten Nachbarn seine Hilfe an. Aber die libanesische Regierung lehnt ab. Ich bin nun verbunden mit Reinhard Baumgarten, langjähriger Korrespondent im Nahen Osten. Herr Baumgarten, auch Israel hat dem Libanon nach der tragischen Explosion in Beirut humanitäre Hilfe angeboten und die libanesische Regierung hat diese abgelehnt. Ist das eine verpasste Chance für einen Neuanfang?
Ja, definitiv. Also ich gehe mal davon aus, dass der Widerstand, eben diese Hilfe anzunehmen, in erster Linie von der Hisbollah ausging. Das ist eine schiitische Organisation. Im Westen ist sie als Terrororganisation verboten. Es gab auch schon Aktionen gegen die Hisbollah hier in Deutschland. Die Hisbollah steht mehr oder weniger unter dem Kuratel Irans. Und an der Hisbollah liegt nichts daran, dass es in irgendeiner Weise zu einer Aussöhnung kommt zwischen Libanon und Israel.
Wie mächtig ist denn die Hisbollah, diese schiitisch-libanesische Miliz im Libanon?
Es ist nicht nur eine militärische Kraft im Libanon, es ist auch eine politische und eine gesellschaftliche Kraft. Die Hisbollah bildet eine sehr starke Fraktion im libanesischen Parlament. Und der Iran geriert sich schon seit Jahren als Königsmacher auch im Libanon. Der Iran ist deswegen so wichtig, weil er nicht nur dazu beigetragen hat, 1982 die Hisbollah im Libanon aus der Taufe zu heben, wenn man das bei Schiiten so sagen kann, sondern der Iran alimentiert eben die Hisbollah mit Waffen, mit Geld, mit Logistik. Und der Iran braucht eben die Hisbollah im Libanon, um, das ist so das strategische Denken Teherans, um den Druck auf Israel aufrechtzuerhalten. Israel ist ja waffentechnisch dem Iran weit überlegen. Das heißt, was Teheran macht, ist eben Proxys einzusetzen, in dem Fall im Libanon eben die Hisbollah, um eben auch ein Drohgebilde, eine Drohgebärde aufbauen zu können.
Die Hisbollah, wie Sie sagen, Verbündete des Iran, dem Erzfeind Israels. In welchem Spannungsfeld liegt dann der Libanon?
Ja, in erster Linie tatsächlich in diesem Dreieck Iran, Syrien und dann eben auch noch Israel. Aber damit nicht genug. Der Libanon ist ein wirklich kleines Land und der Libanon hat in den vergangenen Jahren zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen müssen. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass der Libanon auch schon seit den 40er, seit den 60er, seit den 70er Jahren immer wieder Flüchtlinge aufgenommen hat. Die kamen eben aus dem Gebiet, das auch als Palästina bekannt ist. Also Flüchtlinge der Kriege von damals. Und die wurden nie wirklich integriert. Und deswegen war, das war auch 1975 der Auslöser dieses brutalen Bürgerkriegs, der ja dann bis 1990 ging, eben das Verhältnis, das ungeklärte Verhältnis im Libanon zu diesen Hunderttausenden von palästinensischen Flüchtlingen. Und die Hisbollah schwingt sich dann eben auf, auch in letzter Zeit, eben auch im Namen der Palästinenser dann auftreten zu wollen und sagt, wir sind auch die Anwälte der entrechteten Palästinenser. Natürlich ist das Propaganda, aber das verschärft natürlich eben nochmal den Konflikt eben auch mit Israel einerseits und die innerlibanesischen Spannungen andererseits.
Sie haben gerade schon zurückgeblickt. Ich will diesem Weg folgen. Der Libanon wurde auch lange Zeit die ehemalige Schweiz des Ostens genannt. Wann ist diese ehemalige Schweiz des Ostens zu so einem gescheiterten Staat geworden? Denn die Probleme sind ja nicht erst angefangen mit dieser Detonation, sondern schon mit diesen ganzen wirtschaftlichen Katastrophen, die dem vorangegangen sind.
Also im Grunde begann der Abstieg Libanons eben mit diesem Bürgerkrieg, der 1975 ausbrach und unglaubliche Verheerungen mit sich gebracht hat. Aber dieser, ich nenne es mal so, Mythos Schweiz des Nahen Ostens, der ist auch ein bisschen weit hergeholt. Die Libanesen, Händler von Natur aus, gute Händler, das geht ja zurück bis zu den Phöniziern, wenn wir so wollen, hatten einfach richtig gute Verbindungen nach Frankreich und agierten in den 60er und vor allem in den 70er Jahren, bis Mitte der 70er Jahre, so als Vermittler zwischen den Reichen, die sich dann langsam in der Golfregion bildeten, die nicht die große Erfahrung hatten. Viel Öl, viel Gas wurde verkauft, da wurden unglaubliche Reichtümer generiert. Und der Libanon war so das Bankenzentrum, der war das Zentrum auch intellektuell gesehen. Da gab es jede Menge Verlage, da gab es kritische Zeitungen. Aber der Abstieg begann dann definitiv mit 75. Aber nicht nur wegen des Bürgerkriegs allein, sondern wir müssen auch den Aufstieg eben der Golfstaaten sehen, der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars und Kuwaits, die dann auch ihre Sachen selber in die Hand genommen haben. Und dadurch wurde der Libanon eben als Brücke zu Europa, zu Frankreich mehr oder weniger immer irrelevanter.
Vielen Dank für diese Einordnung. Ich sprach mit Reinhard Baumgarten, langjährigen Korrespondenten im Nahen Osten, über das Verhältnis Israel und Libanon und den Abstieg des Libanons. In Beirut werden heute mehrere tausend Menschen zu einer Großdemonstration gegen die Regierung, Korruption und Misswirtschaft erwartet. Jeden Samstag, so auch heute, zieht es im benachbarten Israel ebenfalls zehntausende Demonstranten auf die Straße von Jerusalem und Tel Aviv. Und die Themen sind denen im Libanon ähnlich, wenn auch die Not noch lange nicht so groß ist. Inzwischen protestieren auch immer mehr junge Israelis gegen die Regierung und fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sie werfen ihm allerdings nicht nur Korruption vor. Tim Assmann über die Sozialproteste in Israel.
Vermögen, Herrschaft, Unterwelt, skandieren die Demonstranten in der Jerusalemer Innenstadt. Es ist Samstagabend und Tausende sind wieder da und machen ihrem Frust Luft. Der in ihren Augen personifizierte Zusammenhang zwischen politischer Führung und Unterwelt hat seinen Amtssitz nur gut 100 Meter entfernt. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef unter Korruptionsanklage, soll zurücktreten. Das wollen die Demonstranten und es geht vielen von ihnen, wie dem 27 Jahre alten Studenten Itai, auch um mehr. Ich möchte es nicht an einem Mann festmachen. Netanyahu ist schuld an dieser Lage, aber die zentrale Botschaft, die von hier ausgehen soll, ist, dass wir ein anderes Land wollen, in dem man der Führung vertrauen kann. Ich bin Student hier in Jerusalem, finde gerade keinen Job und es ist sehr schwer, weil der Markt immer kleiner wird. Wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise hat Itai keinen Nebenjob mehr, um sein Studium zu finanzieren. So wie ihm geht es gerade vielen, vor allem jungen Leuten in Israel. Die Arbeitslosigkeit schnellte infolge der Pandemie von etwas mehr als 3 auf rund 21%. Neben Itai steht seine Freundin Rinat. Auch sie ist 27 und studiert. Auch sie hat gerade keine Arbeit. Ich denke, dass Israel eigentlich ein wunderschönes Land ist. Wir haben eine lebendige Bevölkerung, das sehen wir hier gerade auch. Wir müssen sicher sein können, dass unsere Politiker uns schätzen und auch so handeln. Ihr Handeln darf nicht von persönlichen oder politischen Motiven bestimmt sein. Der Vorwurf der Demonstranten, Das Krisenmanagement der Regierung ist schlecht und planlos, weil der Regierungschef nur an sein eigenes politisches Überleben denkt. Proteste gegen Netanyahu gibt es schon lange, aber in der Corona-Krise gehen nun immer mehr Israelis gegen ihren Premier auf die Straße. Die 53 Jahre alte Ravid beteiligt sich schon lange an den Protesten. Die jüngeren Leute kommen jetzt auch wegen des Lebensunterhalts, weil sie plötzlich begreifen, dass die Korruption auch sie betrifft. Alles beginnt dort. Korruption führt dazu, dass sich niemand um die Menschen kümmert. Hohe Lebensmittelpreise, teure Mieten, für die meisten unerschwingliche Immobilien. Diese Klagen hört man nun von den Demonstranten und man hörte sie fast wortgleich schon bei den Sozialprotesten 2011, als Hunderttausende auf die Straße gingen. Doch es änderte sich nichts an den Missständen und deshalb trifft die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise nun viele Israelis besonders hart, glaubt der Sozialwissenschaftler John Gall. Menschen, die Arbeit hatten, aber keine Ersparnisse und damit kein Sicherheitsnetz. Ihre Perspektive ist sehr problematisch, denn es gibt Schätzungen, wonach der Status der Vollbeschäftigung, den wir hatten, erst in 4 Jahren wieder erreicht werden kann. Für viele dieser Leute wird es sehr schwer, wieder einen Job zu finden. Nama Yadeni erlebt die Auswirkungen der Corona-Krise jeden Tag. Sie arbeitet für die Wohlfahrtsorganisation LATET, einen Dachverband, der zum Beispiel Lebensmittelhilfe für Arme organisiert. Aktuell helfe man landesweit 10.000 Familien mehr als vor der Pandemie, erzählt Yadeni. Die meisten von ihnen waren knapp über der Armutsgrenze, brauchten aber noch keine Lebensmittelhilfe. Die meisten, die nun Hilfe benötigen, gehören zur Gruppe derer, die wenig verdient haben und nun entlassen wurden. Sie haben keine Ersparnisse und keine Familien, die ihnen helfen können. Das ist die Bevölkerungsgruppe, die nun zu uns kommt. Auch Nama Yadeni macht die hohen Lebenshaltungskosten mitverantwortlich für das Ausmaß der Krise. Lebensmittel sind in Israel 20% teurer als im Schnitt der OECD-Länder, rechnet die Expertin des Wohlfahrtsverbandes LATET vor und ergänzt, die Regierung habe nach den Sozialprotesten 2011 zu wenig unternommen, um die Lebenshaltungskosten zu drücken. Der Höhepunkt der Krise liegt noch vor uns, sagt Nama Yadeni. Der Höhepunkt der Proteste gegen Israels Regierungschef Netanyahu ist möglicherweise auch noch nicht erreicht.
Tim Aßmann erläuterte uns die Hintergründe für die ständigen Proteste am Samstag in Tel Aviv und Jerusalem. Im August vor 60 Jahren erlangten die meisten französischen Kolonien in Afrika ihre Unabhängigkeit. Begonnen hatte die Kolonialisierung durch Frankreich 1830 mit der Besetzung Algeriens. Danach brachte Frankreich auch Tunesien und Marokko unter seine Kontrolle. Zwischen 1843 und 1897 eroberten die Franzosen die komplette Sahara. Am Ende hatte Frankreich fast alle Länder West- und Zentralafrikas unter seine Kontrolle gebracht. Wir wollen heute, 60 Jahre nach dem afrikanischen Jahr, in dem 18 Länder Afrikas die Unabhängigkeit von ihren Kolonialmächten erlangten, darüber sprechen, welchen Einfluss Frankreich noch heute auf seine ehemaligen Kolonien ausübt, welche Interessen überwiegen, wirtschaftliche, politische, und ob es tatsächlich auch inzwischen gleichberechtigte Partnerschaften gibt. Ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Andreas Eckert vom Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin gesprochen und wollte von ihm wissen, wie sich die französische Politik gegenüber den ehemaligen Kolonien von der britischen unterscheidet.
Ein großer Unterschied bestand darin, dass natürlich erstmal beide ehemaligen Kolonialmächte versucht haben, ihre Interessen in Afrika zu wahren. Frankreich das aber sehr viel systematischer gemacht hat, indem es mit fast allen seiner ehemaligen Kolonien Verträge geschlossen hat, die sowohl einen ökonomischen Zugang zu diesen Ländern weiterhin gewährleistet hat für Frankreich, wie Frankreich ein relativ starkes politisches Mitspracherecht gewährleistet hat und vor allem auch im kulturellen Bereich Frankreich weiterhin zur großen Referenz gemacht hat. Ein kleines Beispiel: bis in die 90er Jahre hinein war es unmöglich, an einer frankophonen Universität in Afrika seinen Doktor zu machen. Dazu musste man weiterhin nach Frankreich gehen.
In welcher Form hat sich der Einfluss geändert gegenüber den ehemaligen französischen Kolonien?
Ja, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder auch Verlautbarungen, man wolle nun diese fast mafiösen Strukturen zwischen französischer Politik, Geschäftsleuten und afrikanischen Herrschern, Eliten, oftmals auch Diktatoren, auflösen. Das ist partiell sicherlich auch geschehen. Gleichwohl hat Frankreich weiterhin große Interessen in Afrika, vielleicht noch größere insgesamt, weil jetzt China in viele Länder auch drängt und großes Interesse an den dortigen Rohstoffen hat und Frankreich nun sehr bemüht ist, weiter zu gewährleisten, dass sie davon auch partizipieren können. Trotzdem gibt es seit Emmanuel Macron vielleicht jetzt einen etwas neueren Ton, etwas größere Verbindlichkeit und einen Abschied von der doch sehr kolonialen, paternalistischen Haltung, die jemand wie sein Vorvorgänger Sarkozy noch sehr stark präsentiert hat.
Bevor wir auf Macrons Haltung zu sprechen kommen, würde ich gerne noch einmal zurückblicken oder den Status quo abfragen. Welche afrikanischen Staaten stehen denn selbst nach 60 Jahren nach der Unabhängigkeit noch sehr stark unter dem Einfluss Frankreichs?
Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, auf welche Ebene man schaut. Sicherlich ist die gesamte Sahelzone, vor allem Mali, aber auch der Tschad, noch sehr stark mit Frankreich verknüpft. Auf kultureller Ebene ist der Senegal weiterhin sehr eng mit Frankreich. Auch die Elfenbeinküste oder Kamerun sind politisch immer noch, selbst wenn es natürlich auch in den afrikanischen Ländern Kritik gibt, mit Frankreich verbandelt. Gabun war lange Zeit und ist bis heute auch noch wegen der großen Erdölvorkommen ein, wie es so schön heißt, enger Partner. Also das sind Nuancen, aber man kann nicht sagen, dass es irgendwie eine ehemalige Kolonie Frankreichs in Afrika gibt, die sich jetzt völlig von Frankreich abgenabelt hätte.
Sie haben ja vorhin schon China angesprochen. Inwieweit versucht Frankreich, seinen politischen Einfluss in verschiedenen Regionen Afrikas weiter geltend zu machen, auch um einen Kontrapunkt gegen China zu setzen?
Ja, es geht natürlich auch um strategische Fragen, etwa, dass sich Frankreich auch militärisch sehr stark im Sahel engagiert, hat damit zu tun, dass man den islamischen Einfluss zurückdrängen möchte. Dass sich Frankreich dort engagiert hat, auch damit zu tun, dass man möglichst nicht zu viele Flüchtlinge nach Europa kommen lassen möchte. Und ökonomisch geht es vor allem auch um Erdöl. Einige der ehemaligen französischen Kolonien haben inzwischen doch relativ große Erdölvorkommen, die noch vergleichsweise rezent sind, etwa Tschad oder auch Kamerun. Und da möchte natürlich Frankreich seinen Zugriff sehr stark wahren, zumal das natürlich auch die Dinge sind, an denen China interessiert ist. Also da gibt es schon, sagen wir mal, den Versuch, die ökonomischen Interessen zu verknüpfen mit einer etwas offeneren Politik, mit einem auch auf die afrikanischen Gesellschaften zugehenden Politik. Aber die ökonomischen Interessen sind weiterhin sehr stark da und gerade in den genannten Ländern lässt sich das auch nicht leugnen.
Es wird auch immer der Uranabbau in Niger ins Feld geführt, wenn es um die ökonomischen Interessen Frankreichs geht. Wie profitieren denn die afrikanischen Länder von der ehemaligen Kolonialmacht?
Na, das ist eines der großen Probleme, dass nämlich bis auf wenige Eliten, die natürlich einen Teil der Gewinne auch in ihre eigenen Taschen umzudirigieren wussten und weiterhin wissen, relativ wenige davon profitieren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt jüngere Generationen in diesen Ländern sich doch auch sehr stark von Frankreich abwenden, sich betrogen fühlen und gar nicht sehen, warum sie sich jetzt besonders an Frankreich orientieren sollten, das nun für sie und für diese Länder eigentlich doch sehr wenig getan hat, jedenfalls für die Masse dieser Länder. Von daher ist das eben auch eines der großen Probleme und einer der großen Konfliktherde. Und da versucht jetzt etwa Macron doch irgendwie für ein etwas besseres Wetter zu sorgen, um eben auch die jüngeren Generationen im frankophonen Afrika wieder stärker auch für Frankreich zu gewinnen. Ob ihm das gelingt, werden wir sehen.
Viele französische Staatschefs haben davon gesprochen, eine gleichberechtigte Partnerschaft anzustreben. Ist bei Präsident Macron tatsächlich zu erkennen, dass er es ernst meint? Er hat ja auch angekündigt, alle Kunstwerke in die Kolonien zurückzugeben, womit er weit fortschrittlicher ist als zum Beispiel Deutschland.
Ja und nein. Also es gibt ja so eine gewisse Haltung gegenüber Macron, dass man ihm nicht so recht über den Weg traut. Also man muss schon sagen, dass er einige Schritte gemacht haben, die seine Vorgänger nicht getan haben. Er ist wesentlich offener, er bezieht durchaus auch stärker Oppositionelle in den Ländern ein. Er hat eben jetzt diese Geste gemacht, die Kunstwerke zurückzugeben, was definitiv auch ein Versuch war, wieder die jüngere Bevölkerung, die kritischeren Geister in diesen Ländern für sich zu gewinnen. Bei der Umsetzung, muss man allerdings sagen, hapert es noch gewaltig. Aber er hat natürlich auch klare politische Interessen. Also es geht ihm schon darum, auch zu versuchen, etwa die Lage in Afrika so zu verbessern, dass nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kommen. Und natürlich hat er auch das Bestreben, die Islamisten so weit zurückzudrängen, dass sie die Geschäfte in diesen Regionen nicht stören. Also viele der alten Interessen, die auch schon seine Vorgänger vertreten haben, die vertritt auch Macron. Aber er macht es auf eine etwas elegantere, etwas offenere Art und Weise und versucht auch, größere Gruppen in diesen Ländern mit einzubeziehen. Das Problem ist, dass viele ihm das dann am Ende doch wohl nicht abnehmen.
Ich sprach mit Professor Andreas Eckert vom Institut für Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität über Frankreichs Einfluss in den ehemaligen Kolonien Afrikas. Cabo Delgado liegt ganz im Nordosten von Mosambik. Seit 3 Jahren wird die Provinz von Terrorangriffen erschüttert. Dörfer werden niedergebrannt, die Bewohner gefoltert und ermordet. Mehr als 1.000 Menschen kamen bei den Anschlägen schon ums Leben und mehr als 200.000 sind auf der Flucht. Warum diese Gegend von Terrorgruppen heimgesucht wird, erläutert Jana Gent.
Welle für Welle trifft auf den Strand von Pemba. Die Provinzhauptstadt ist unbehelligt von dem, was in der übrigen Provinz, ganz im Norden von Mosambik, passiert. Dass Dschihadisten umherziehen und Terror verbreiten, gehört zum Alltag in einer Region, die noch ganz andere Herausforderungen hat. Martin Rupia arbeitet beim Südafrikanischen Zentrum für Konfliktmanagement Accord und sieht das so.
One of Mosambik's most poorest region, which then has discovered unimaginable riches.
In einer der ärmsten Regionen in Mosambik werden unvorstellbare Reichtümer entdeckt, Rubine und Erdgas. Und ganz plötzlich gibt es in dieser Gegend enorme Konflikte. Es ist wichtig, dass wir das Land ermutigen, die Ressourcen so zu nutzen, dass die gesamte Wirtschaft des Landes vorankommt. Passiert ist das bisher nicht, ganz im Gegenteil. Cabo Delgado ist ländlich geprägt und doch komplex. Internationale Konzerne sind vor Ort. Private Sicherheitsfirmen schützen russische und chinesische Investoren. Journalisten ist schon seit Jahren der Zutritt verwehrt. Vieles ist im Argen, denn verschiedene Behörden in den USA und Südafrika warnen davor, dass Mosambik auch Nährboden für Drogenschmuggler und Wilderer ist. Der Terror ist aber mit Abstand das Schlimmste. In 3 Jahren wurden geschätzt mehr als 1.000 Menschen getötet. Mehr als 200.000 sind aus ihren Dörfern, aus Cabo Delgado insgesamt geflohen. dass sich Menschen überhaupt den Dschihadisten anschließen, führt David Mazzinje von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International darauf zurück, dass sie kein normales Leben mehr führen können.
A great part of the northern coast of Cabo Delgado has been licensed.
Ein großer Teil der Nordküste in Cabo Delgado wurde an Mineralölkonzerne verpachtet. Das bedeutet, die Leute haben keinen Zugang mehr zum Meer. Mit Fischerei hatten aber viele ihren Lebensunterhalt bestritten. Das Land wurde enteignet. Die Menschen haben keine Perspektive mehr. Tausende junge Leute sind arbeitslos. Und wenn radikale Priester mit ihrer Botschaft kommen, dann trifft das auf fruchtbaren Boden. Internationale Investoren machen die Situation nicht einfacher, denn bei den Menschen in Cabo Delgado bleibt kaum etwas hängen. Auch die Weltbank kommt da ins Spiel, weil sie beispielsweise Beraterfirmen bezahlt, die nicht nur der Regierung in Maputo helfen sollten, sondern die auch für Mineralölkonzerne tätig waren. Die deutsche Nichtregierungsorganisation Urgewalt spricht von einem Interessenskonflikt. Nicht nur, dass die Weltbank in Zeiten des Klimawandels immer noch fossile Brennstoffe fördere, kritisiert Heike Meinhardt in Washington. Sie sollte wegen der Situation in Cabo Delgado ihre Vorgehensweise überdenken. Ich glaube, die Weltbank hat leider die Tendenz, Vollgas zu geben, anstatt zu sagen, wir machen das mal langsam und sorgfältig. Es gibt viele Akteure in Mosambik, es ist nicht nur die Weltbank. Aber die Weltbank geht mit voller Kraft voraus. Und das führt oft dazu, dass Dinge nur halbherzig gemacht werden. In solchen Situationen kann mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden. Und das ist besorgniserregend. Immerhin tut sich allmählich politisch etwas. Truppen aus Tansania, Angola und Simbabwe sollen nach Medienberichten in der Region sein. Und Cabo Delgado haben nun auch die Afrikanische Union und die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas im Blick. Konkretes gibt es noch nicht. Und Konkretes kann weitaus mehr sein als militärisches Eingreifen. Aber es eilt, sagt Martin Ewi, der beim Institut für Sicherheitsstudien auf organisierte Kriminalität spezialisiert ist.
Little measures have been taken.
Es ist kaum etwas getan worden, um die Menschenrechte in Cabo Delgado zu schützen. Ich glaube, wenn das nicht bald passiert und vor allem muss etwas gegen die Aufständischen unternommen werden, dann wird das im Norden Mosambiks noch viel länger genauso weitergehen. Dazu kommt, Mosambik gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Die Rohstoffe könnten etwas Abhilfe leisten, aber die Chancen dafür stufen Experten als gering ein.
Denn mit den Rohstofffunden kam der Terror aus Mosambik, berichtete für uns Jana Gent. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Bettina Köster mit der Sendung Campus und Karriere. Nicht bereit fürs eigene Start-up, warum Frauen sich nicht trauen, ist ihr Thema. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.